Direkt aus Europa Nummer 356, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Wir sind das Volk. Wann entstand der Ruf und warum? Die meisten zeithistorischen Quellen datieren ihn auf den 9. Oktober 1989. Doch das ist falsch. Die Geschichte eines deutschen Rufes, eine Dokumentation von Vanessa Fischer.
Kapitel 1. Leipzig, 2. Oktober 1989.
Das Friedensgebet in der Nikolaikirche ist zu Ende. Die Menge setzt sich in Bewegung. Es werden immer mehr. 15.000 ziehen über den Leipziger Ring. Zunächst an den Sicherheitskräften vorbei. Ihre Aufforderung: zieht euch um, schließt euch an. Dann Bernd Lindner.
Es war natürlich sozusagen jetzt nicht dieses schon befreiende Fanal, wie es dann später gerufen wurde, sondern das war auch so ein Stück, wir sind doch das Volk, also ihr könnt uns doch gar nichts tun, also auch so ein bisschen Schutz.
Vor dem Kaufhaus geht es nicht mehr weiter. Mann an Mann steht die Kette der Einsatzpolizei dem Demonstrationszug gegenüber. Martin Jankowski beschreibt den Moment literarisch.
Deutsche Volkspolizei, räumen Sie die Straße, quäkte der Lautsprecher. Volkspolizei? Fragte Tillmann laut. Wir sind doch das Volk. Warum beschützen Sie uns dann nicht? Er blickte einen nervösen jungen Genossen vor sich spöttisch in die Augen und wartete mit erhobenen Kinn auf eine Antwort. Genau, schrie jemand, der es mitgehört hatte. Wir sind doch das Volk. Liebe Genossen, Volkspolizisten, erkennt ihr uns nicht? Wir sind's, euer Volk. Lasst uns durch, wir möchten nach Hause.
Auch nach intensiver Recherche in den Unterlagen der Birtler Behörde, des Ministeriums des Innern, des Politbüros findet sich kein Hinweis. Also doch nicht der 2. Oktober? Bernd Lindner vom Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig ist sich sicher.
Also ein Einzelner war uns dann schon unsicher. Ne? Das mussten schon mehrere sein, die das belegten. Und von daher kann ich auch sagen, neben der eigenen Erfahrung mit relativer Sicherheit sagen, das war dieser Tag und diese Zeit, in der dieser Ruf aufkam.
Der Leipziger Pfarrer Rolf Michael Turek blättert in seinem alten Kalender. Vom Telefon der Markusgemeinde gab er die Losungen der frühen Demonstrationen an ausländische Journalisten durch.
Aus meinen Notizen ergibt sich, dass der Ruf »Wir sind das Volk« zum ersten Mal am 2. zu hören gewesen ist.
Kapitel 2. Berlin. 7. Oktober 1989.
Vierzigster Jahrestag der DDR. Viele Gäste aus dem Ausland sind gekommen. Unter ihnen Michael Gorbatschow. Während der Parade hört er sie, die vereinzelten Gorbi-Hilfrufe. Seinen Reformkurs hält er seit 4 Jahren. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, teilt er Honecker mit. Im Palast der Republik feierliche Reden auf die Errungenschaften der DDR. Draußen, hinter der breiten Absperrung, immer mehr Menschen. Anne-Kathrin Pauk.
Am 7. Oktober, da war ja ein großer Empfang im Palast der Republik. Und das war unser Ziel, zum Palast der Republik zu laufen und Präsenz zu zeigen, wo das Volk eigentlich ist. Und dort wurde auch dieser Ruf gerufen, wir sind das Volk, weil wir stehen hier draußen. Wir standen auf der anderen Spreeseite mit Blick auf die östliche Seite des Palastes der Republik. Und das war wirklich auf diese kupferfarbenen Glasscheiben der Ruf, hier steht das Volk, wir sind das und nicht ihr da drin. Am 7. definitiv.
Amtliche Quellen bestätigen ihre Aussage. In einem Bericht, der am folgenden Tag, am 8. Oktober, bei der Staatssicherheit eingeht, heißt es:
Am 7. Oktober 1989 wurden wir Zeugen einer friedlichen Demonstration in Berlin, die am Nachmittag auf dem Alexanderplatz ihren Anfang nahm. Der Zug kam am Spreeufer zum Stehen, da die Brücken durch Polizeiketten und LKW blockiert wurden. Es ertönten Sprechchöre: Gorbi, hilf uns, wir sind das Volk, Demokratie jetzt. Gemeinsam wurde die Internationale gesungen.
Kapitel 3. Leipzig, 9. Oktober 1989.
Die Leipziger Volkszeitung berichtet in ihrer Tagesausgabe:
Rowdies beeinträchtigten ein normales Leben. Während des Sonnabends störten Gruppen von zumeist jugendlichen Rowdies, organisiert aufgetreten und beeinflusst von westlichen Massenmedien, im Leipziger Zentrum die Markttage, beeinträchtigten zeitweise das normale Leben und den innerstädtischen Verkehr. Die deutsche Volkspolizei verhinderte durch besonnene Handlungen größere Ausschreitungen.
Rowdietum. Nicht zum ersten Mal werden die Demonstranten kriminalisiert. Abschreckungstaktik. Möglichst viele sollen der Montagsdemonstration fernbleiben. Aber an diesem 9. Oktober gehen um die 70.000 auf die Straße. Rolf Michael Turek.
Also ich erinnere mich noch an diesen einen Artikel in der Volkszeitung, Rowdies in der Innenstadt. Und dann die Auseinandersetzung mit diesem Artikel in der Demonstration, also eine Gruppe von jungen Leuten skandierte, wir sind keine Rowdies, wir sind keine Rowdies. So ein Stückchen wie ein lautes Überlegen. Also wir sind keine Rowdies, was sind wir eigentlich? Ne, wir sind das Volk. Also dieses also dieser Umschlag, der ganz zaghaft begann, das trat ins Bewusstsein. Und das wurde dann mit jedem Schritt nochmal bewusster. Ja, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.
Die erste belegte Aufnahme des Rufes, der Geschichte schreiben wird.
Und dahinter dann auch zu erleben durch dieses Skandieren und durch das, das ist eine Kraft. Als hätte sich dieser Gedanke jetzt erst so entwickelt und so verfestigt im Sinne, ja, so ist es.
Aber noch ist der Zug nicht rum um den Leipziger Ring. Man weiß, sie können noch zum Einsatz kommen. Die Kampfgruppen und Panzer, die in Bereitschaft stehen. Man weiß, zusätzliche Blutkonserven lagern in den Krankenhäusern. Betten und Personal sind aufgestockt. Die chinesische Lösung hängt an diesem Abend über der Stadt. Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED.
Die schien sich ja anzubahnen, als die Montagsdemonstrationen in Leipzig also zu einer regelmäßigen Erscheinung wurden und Honecker sich mit dem Gedanken trug, also Militär auffahren zu lassen, weil er begriff ja diese Situation gar nicht mehr. Wir begriffen sie auch nicht richtig, aber er noch weniger, er überhaupt nicht. Und er hat dann verlangt, dass also ein entsprechender Befehl vorbei, war er Oberbefehlshaber, und dieser Befehl, solche Truppen aufmarschieren zu lassen, ist dann von Krenz ausgearbeitet worden. Und da ist ausdrücklich vermerkt worden, dass zwar die Truppen aufmarschieren sollten in Leipzig, aber dass sie nicht mit geladener Waffe dort aufmarschieren sollten, um eine blutige Eskalation auszuschließen.
Alles nur Drohkulisse? Bernd Lindner.
Das ist nun einfach schon geschichtlich mehrfach gesagt und belegt worden, dass wenn es weniger als 30.000 gewesen wären, die an dem Dach den Mut gehabt hätten, dieses Wir sind das Volk zu praktizieren, also nicht nur zu rufen, sondern einfach zu praktizieren durch ihre Anwesenheit, dass es ja damit Sicherheit der Staat dann anders mit den Leuten umgesprungen wäre.
Einmal rum um den Ring. Keine Zusammenstöße. Stattdessen keine Gewalt. Und immer wieder, wir sind das Volk. Jetzt ein Massenruf und Programm. Martin Jankowski.
Damit wurde also sozusagen dokumentiert, so. Wir sind der Partner, mit dem geredet werden muss. Sozusagen der Aufruf dazu, dass die Politiker, die bis dahin abgezirkelt irgendwo ihr eigenes Spiel gemacht haben, sich wirklich dem Gespräch und der Auseinandersetzung mit dem Volk endlich stellten. Also da, diese Dimension, diese Bedeutung, denke ich, kam am 9. Oktober definitiv in diesen Slogan mit hinein. Das war am 2. Oktober noch nicht der Fall. Also da gab es schon Qualitätssprung.
Kapitel 4. Wir sind das Volk im Politbüro.
Die Berliner Machtzentrale wird überflutet mit Lageberichten der Staatssicherheit. Die antisozialistischen Vorkommnisse nehmen rasant zu. 416 in 3 Tagen allein im Bezirk Erfurt. Auch in der Provinz ist die Sprachlosigkeit überwunden. Wir sind das Volk ist in aller Munde.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Im Politbüro wird der sich ausbreitende Ruf nicht diskutiert. Günter Schabowski.
Ich muss sagen, also damals hatte mich diese Losung nicht besonders beunruhigt, sag ich mal, als jemand, der noch in der Macht war. Erst durch die Macht würde man das Volk dazu bringen, seine eigene Situation und die notwendige Führungsrolle dieser Partei zu begreifen.
Daran wird auch nach Honeckers Absetzung am 18. Oktober weitergearbeitet.
Die Partei war natürlich hilflos.
Die Lage ist brisant. Aus Magdeburg fragt die Bezirksleitung der SED an:
Mit dem Glückwunsch zu deiner Wahl als Staatsratsvorsitzender falle ich gleich mit der Tür ins Haus und konfrontiere dich mit einer für uns sehr akuten Frage. Was soll mit der traditionellen Hasenjagd für Diplomaten geschehen?
Die Hasenjagd wird abgeblasen.
Kapitel 5. Wir sind das Volk. Ein kurzer Sturm.
Berlin, 4. November. Großdemonstration in der Hauptstadt. 500.000 sind auf der Straße, von ganz oben genehmigt. Es sprechen Bürgerrechtler, Politbüromitglieder, Künstler. Die Schriftstellerin Christa Wolf.
Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei von den Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben. Und was wir uns jetzt laut zurufen. Demokratie, jetzt oder nie. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf, wir sind das Volk. Eine schlichte Feststellung, und die wollen wir nicht vergessen.
In Leipzig ist er schon am 23. Oktober nur noch vereinzelt zu hören. Wir sind das Volk wird zum Ruf von gestern. Die Regierung der DDR ist am Ende und damit auch der Gegenspieler. Bernd Lindner.
Da war das Volk dann plötzlich sich wieder uneins und da hätte dieser Spruch, wir sind das Volk, ja gar nicht mehr gepasst. Und die Zeit für diesen Spruch war vorbei.
Uwe Schwabe, Bürgerarchiv Leipzig.
Dieser Satz, wir sind das Volk, hat 1990 eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und da findet man diesen Satz immer wieder und vermehrt in den Flugblättern, in den Wahlprogrammen oder in den Werbezetteln, die die Parteien verteilt haben.
Vor allem in denen der Bürgerrechtler, die gegen eine schnelle Wiedervereinigung sind. Am 18. März haben sie so gut wie keinen Einfluss auf den Ausgang der Volkskammerwahlen in der DDR. Die Allianz für Deutschland, das Bündnis mit der westdeutschen CDU, wird mit dem Slogan »Wir sind ein Volk« Wahlsieger. Martin Jankowski.
Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass also in diesem Moment aus diesem Slogan heraus eine Art Nachdenken und Proklamation von und über Demokratie gewissermaßen entstanden ist. Und zwar ohne, dass irgendjemand das propagandamäßig inszeniert hätte, so wie es mit dem abgeleiteten Slogan »Wir sind ein Volk« dann später definitiv geschehen ist.
Epilog, oder es begann schon vor dem 2. Oktober.
Seit 1987 geht der Leipziger Albrecht Reißmann jeden Montag zum Friedensgebet in die Nikolaikirche. Ein Forum für die Ausreisewilligen. Auf dem Kirchhof zeigt die Polizei immer mal wieder Präsenz. Leipzig, 1989.
Der 30.06. war ja unser letzter Tag in Leipzig. Also muss dieser Ruf, der mir im Ohr noch klingt, wir sind das Volk, vor dem 30.06. gerufen worden sein. Ich meine so, der Höhepunkt war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt der Frühjahrsmesse und etwas später, weil ja dann auch die politische Lage und die Staatsorgane da ja auch immer mehr präsent zeigten.
Christian Führer, Pfarrer der Nikolaikirche und Initiator der Friedensgebete.
Ich würde vermuten, dass er auch schon vor den großen Demonstrationen im Herbst, im Frühjahr zum Beispiel, auftauchte bei kleineren Zusammenkünften und dass dieser Ruf dann, weil alle gemerkt haben, das ist es, dass dieser dann 10.000-fach aufgenommen wurde. Das ist allerdings erst eindeutig im Herbst passiert.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Information am Morgen. Die Zeit 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Das Grenzdurchgangslager Friedland war seit Kriegsende für rund 4,5 Millionen Menschen das Tor zur Freiheit. 1945 kamen zunächst die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft, später Übersiedler aus der DDR, dann Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und zuletzt Flüchtlinge aus dem Irak. Mittlerweile ist Friedland die einzige Anlaufstelle des Bundes für Aussiedler. Doch der Zustrom nach Friedland hat deutlich abgenommen. Nur noch wenige finden mittlerweile in dem kleinen Ort in Südniedersachsen eine erste Bleibe. Die Zukunft von Friedland ist entsprechend ungewiss. Ein Bericht unserer Korrespondentin Susanne Schrammer.
Vor den weißen, einfachen Flachdachhäusern ist kaum ein Mensch zu sehen. Zwei kleine Jungen bauen auf dem Sportplatz eine Burg im Sand und unterhalten sich auf Russisch. Nachmittag im Grenzdurchgangslager Friedland in Südniedersachsen. Nina Denzienko sitzt auf einer Bank und blinzelt in die Sonne.
Friedland ist für mich eine kleine Grenze durch alte Heimat und neue Heimat.
Seit 3 Monaten lebt die 40-Jährige in Friedland. Mit Mann, Mutter und Sohn ist Nina Denzienko aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ihre Mutter ist schwäbischer Abstammung. Als Spätaussiedler will die Familie in Deutschland ein neues Leben beginnen. Das Grenzdurchgangslager Friedland ist die erste Anlaufstelle für alle Aussiedler. Hier können sie zunächst an einem halbjährigen Integrationskurs teilnehmen, bevor sie auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden.
Unsere Lehrerin erzählt uns viel über Deutschland, über die Leute, über das Leben in Deutschland.
Auf Anordnung der Briten wurde das Grenzdurchgangslager am 26. September 1945 errichtet, um Evakuierte und Vertriebene durchzuschleusen. Mitten in einem kleinen Ort bei Göttingen, ein Dorf im Dorf ohne Zäune und Schranken, wurden hier nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu 500.000 Menschen jährlich aufgenommen. Darunter Aufstandsflüchtlinge aus Ungarn, Boat People aus Vietnam und jüdische Zuwanderer aus der Sowjetunion. In den 80er Jahren, auf dem Höhepunkt der Ausreisewelle, kamen allein aus Polen bis zu 170.000 deutschstämmige Aussiedler. Doch jetzt kommen immer weniger. Im vergangenen Jahr wurden gerade noch 3.500 Spätaussiedler gezählt. In diesem Jahr werden so wenige wie nie zuvor in Friedland erwartet. Auch Lagerleiter Heinrich Hörnschemeyer sitzt ziemlich einsam in seinem Büro auf dem großen, immer leerer werdenden Gelände.
Es hat nochmal einen deutlichen Rückgang gegeben 2005 nach dem Zuwanderungsgesetz, nachdem die Voraussetzungen nochmal verändert wurden. Das heißt, nicht nur der Spätaussiedler selbst, sondern auch seine Angehörigen müssen über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Dieses hat auch mit dazu geführt, dass die Zahlen deutlich zurückgegangen sind.
Die niedersächsische Landesregierung hat auf den Rückgang reagiert und bietet seit mehreren Jahren für die Neuankömmlinge sogenannte Willkommenskurse an, bei denen die Spätaussiedler ihr Deutsch verbessern und Alltagswissen über das Leben in Deutschland erfahren. Blieben die Menschen früher nur ein paar Tage oder Wochen, leben sie jetzt bis zu 6 Monate in Friedland. Die Wohnheime wurden familiengerecht umgebaut. Es gibt einen Kindergarten und Freizeitmöglichkeiten. Doch obwohl im vergangenen Jahr noch 2500 irakische Flüchtlinge in Friedland vorübergehend aufgenommen wurden, geht den Mitarbeitern des Grenzdurchgangslagers so langsam die Arbeit aus. Eine Schließung kommt für das geschichtsträchtige Friedland nicht in Frage. Neue Verwendungsmöglichkeiten müssen her. Zum einen soll das Grenzdurchgangslager auch als Gedenkstätte, als Ort der Flüchtlingshistorie fungieren. Zum anderen liegt ein Vorschlag des Landesinnenministers Uwe Schünemann, CDU, auf dem Tisch. Neben der Anlaufstelle für Spätaussiedler soll in Friedland künftig auch eine zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber eingerichtet werden. Bis zu 3.500 Flüchtlinge jährlich, so die Prognose des Ministers, würden voraussichtlich ab 2012 für die Dauer des Asylverfahrens aufgenommen werden. Ein Plan, der bei der Gemeinde Friedland auf große Begeisterung stößt. Mit Sorge hat Bürgermeister Andreas Friedrichs SPD den Rückgang der Zuzügler in den vergangenen Jahren beobachtet. Im Grenzdurchgangslager, in dem auch Wohlfahrtsverbände, eine Kranken- und Röntgenstation sowie eine Niederlassung des Bundesverwaltungsamtes untergebracht sind, sind etwa 200 Menschen beschäftigt. Auch Handwerker, Ärzte oder Einzelhändler in dem 1300 Einwohnerort sind wirtschaftlich abhängig von der Einrichtung. Die Friedländer, sagt Friedrichs, werden die Neuankömmlinge ebenso willkommen heißen wie in den 65 Jahren zuvor.
Das ist, glaube ich, zurückzuführen auf die Tatsache, dass auch viele, viele Friedländer körperlich erlebt haben, mit wie viel Elend Menschen hierher gekommen sind. Und natürlich auch viele, die den Weg durch das Grenzdurchgangslager genommen haben, hier vor Ort dann entsprechend geblieben sind und soweit auch wissen, wie das ist, wenn man dann an die Hand gefasst wird und gesagt wird, wir helfen dir.
Die langjährige Erfahrung mit Flüchtlingen mache Friedland zu einem geeigneten Ort für ein solches Aufnahmelager für Asylbewerber, sagt auch Kai Weber vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat.
Wenn es denn Absicht ist, die Menschen von Beginn an auch zu integrieren, ihnen Deutschkurse zu geben, dann kann man sicherlich auch vertreten, die Menschen 6 Wochen oder auch 3 Monate unterzubringen. Dahinter muss aber eine Programmatik stecken, wie sie eben bei den Aussiedlern auch entwickelt worden ist. Was wir für problematisch hielten, wäre, wenn man tatsächlich die Aussiedler integriert, dort Kurse macht und die Flüchtlinge separiert und keine Kurse mit ihnen macht.
Doch bisher, so die Aussage des niedersächsischen Innenministeriums, seien Willkommenskurse für die Asylbewerber, deren Bleibeperspektive in Deutschland noch unklar sei, nicht geplant. Nina Denzienkos Zukunft hingegen ist längst geplant. Die Spätaussiedlerin, die in der Ukraine als Mathelehrerin gearbeitet hat, will mit ihrer Familie nach dem Integrationskurs in Friedland nach Bayern ziehen.
Friedland bereitet uns auf unser neues Leben vor.
Susanne Schrammer über die ungewisse Zukunft des Grenzdurchgangslagers Friedlands. 7.57 Uhr in 3 Minuten, die Nachrichten um 8 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, um 8.10 Uhr. Es ist auf den Tag genau 60 Jahre her. Am 7. September 1950 ließ die DDR-Führung das im Zweiten Weltkrieg beschädigte Berliner Stadtschloss sprengen. Aus dem Schloss wurde der Marx-Engels-Platz, später entstand dort der Palast der Republik. 60 Jahre nach der Sprengung ist das Gelände wieder eine Wiese, heißt Schlossplatz und wartet auf den ersten Spatenstich für den Wiederaufbau des barocken Prachtbaus. Claudia van Laak wirft einen Blick zurück.
Am 7. September 1950 erschüttern Sprengungen das alte Stadtzentrum von Berlin. Walter Ulbricht hat zuvor beschlossen und verkündet, das barocke Stadtschloss von Andreas Schlüter und Johann Eosander, die Königsresidenz der Hohenzollern, sie muss weg. Das Symbol des Preußentums passt nicht zum Aufbau des Sozialismus. Der Historiker und Publizist Wolf Jobst Siedler erinnert sich.
Das Schloss war ein so markanter Bau, dass im Grunde alle Parteien, alle Zeitungen dagegen protestierten, und zwar zonenübergreifend. Es gab Stimmen aus Leipzig, aus Dresden für den Erhalt des Stadtschlosses und Stimmen aus Westdeutschland. Es war eine allgemeine Übereinstimmung, diese Architektur müsste gerettet werden.
Denn die Bomben des Zweiten Weltkriegs beschädigen das Berliner Stadtschloss weniger stark als das Charlottenburger Schloss im Westen der Stadt. So beginnen kurz nach dem Krieg sogar Sanierungsarbeiten. Bis 1948 finden im sogenannten Weißen Saal des Stadtschlosses Kunstausstellungen statt.
Die ehemals so schönen Berliner Museen haben einen ersten Anfang zu neuer Ausstellung gemacht. Im Berliner Schloss sind Kostproben aus den verschiedensten erhalten gebliebenen Sammlungen zu sehen.
Doch nur wenige Jahre später ist vom Berliner Stadtschloss nichts mehr zu sehen. Gerettet wird nur ein Portal mit einem für die SED bedeutsamen Balkon. Es ist der Balkon, von dem der Sozialistenführer Karl Liebknecht 1918 die sozialistische Deutsche Republik ausruft. Das Portal wird später in die Fassade des neuen DDR-Staatsratsgebäudes integriert. 4 Jahre nach Sprengung des Schlosses lädt die SED Westberliner und ausländische Journalisten zu einer Stadtrundfahrt durch Ostberlin ein. Der RIAS-Reporter berichtet.
An irgendeiner Straßenkreuzung hält der Bus. Da das Märkische Museum ist wieder aufgebaut und dann der Lustgarten. Wo ist das Schloss, fragt wie beiläufig ein britischer Journalist. Eine lange, sehr lange Pause entsteht, bis die Antwort kommt. Das Schloss, das war dort einmal. Dort, wo jetzt die Kinder Schlittschuh laufen.
Dort, wo die Kinder Schlittschuh laufen, finden auch die Aufmärsche zum 1. Mai statt. 20 Jahre später entsteht hier der Palast der Republik. Dem asbestverseuchten Gebäude ist kein langes Leben vergönnt. Es muss Platz machen für die Träume von einem neuen, alten Berliner Stadtschloss. 2002 beschließt der Bundestag den Wiederaufbau. Entstehen soll das Humboldt-Forum, das unter anderem Platz bietet für die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Doch die schwarz-gelbe Bundesregierung entscheidet vor kurzem in ihrer Sparklausur, den Baubeginn für das 550-Millionen-Projekt um 3 Jahre zu verschieben. Der Architekt Franco Stella.
Diese Nachricht hat mich nicht besonders gefreut, aber ich habe auch Verständnis in diesem Zusammenhang. So hatte auch eine symbolische Bedeutung, die, glaube ich, auch für die Politik wichtig ist.
Das barocke Schloss ist keine Herzensangelegenheit der Berliner. 80% haben laut einer Umfrage nichts dagegen, den Schlossbau auf die lange Bank zu schieben. Die Bundesregierung bekräftigt allerdings, an dem Projekt festhalten zu wollen. Rainer Bomber, Staatssekretär im Bundesbauministerium.
Wir werden noch in dieser Legislaturperiode mit dem Bau des Schlosses beginnen. Wir werden ein schönes Schloss bauen mit einer Barockfassade und natürlich auch mit einer Kuppel.
Klar ist allerdings, umso länger der Baubeginn auf sich warten lässt, umso teurer wird der Wiederaufbau des vor 60 Jahren gesprengten Stadtschlosses.
Claudia van Laak erinnert an die Sprengung des Berliner Stadtschlosses heute vor 60 Jahren.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 355. In Sachsen bildet die Neiße die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Die Oder-Neiße-Grenze hat die DDR am 6. Juli 1950 im Görlitzer Vertrag mit Polen anerkannt. Da Görlitz auf dem 15. östlichen Längengrad liegt, ist es nach mitteleuropäischer Zeit genau 12 Uhr, wenn die Sonne dort den höchsten Punkt erreicht, während in Polen die Sonne schon im Zenit steht, wenn es nach mitteleuropäischer Zeit noch nicht 12 ist und es westlich von Görlitz schon nach 12 ist, wenn die Sonnenuhren anzeigen, dass es nach Ortszeit 12 Uhr ist. In Köln ist es dann nach mitteleuropäischer Zeit schon 12:30. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Görlitz die östlichste Stadt Deutschlands, 30 Kilometer nördlich von der tschechischen Grenze. Das war im Mittelalter eine Handelsstadt, die vor allem nach dem Osten ausgerichtet war und enge Beziehungen zu Schlesien hatte. Beim Wiener Kongress hat Sachsen einen Teil seines Territoriums an Preußen abgeben müssen und Preußen hat diese Gebiete, die nördliche und östliche Oberlausitz, an seine Provinz Schlesien angegliedert. Von 1815 bis 1945 hat Görlitz zu Schlesien gehört und die schlesischen Elemente, die die Stadt geprägt haben, werden jetzt wieder hervorgehoben. Es gibt ein schlesisches Museum und auch einen schlesischen Heimatverein und der Heimatverein feiert jedes Jahr Anfang September ein schlesisches Heimatfest. Der Verein versucht auch eine schlesische Tracht wieder einzuführen, die dort historische Wurzeln hat, weil sie früher in der schlesischen Oberlausitz getragen wurde. Als Mann trägt man ein weißes Hemd mit einer blauen Krawatte, eine blaue Weste, eine schwarze Hose und schwarze Stiefel. Und in einer Fleischerei bekommt man auch schlesische Fleisch- und Wurstwaren zu kaufen. Schlesien besteht aus Oberschlesien und dem niedriger gelegenen Niederschlesien mit Breslau. Nach dem Ersten Weltkrieg ist der östliche Teil der preußischen Provinz Schlesien polnisch geworden, obwohl bei der Volksabstimmung am 20. März 1921 59,6% ihre Stimme für das Deutsche Reich abgegeben haben. Weil in Oberschlesien viele Polnisch als Muttersprache sprachen, war dieser Landesteil damals schon sehr stark polnisch geprägt und wer als Pole von Schlesien sprach, meinte meist Oberschlesien. Aber in den letzten 15, 20 Jahren haben auch in Niederschlesien viele Polen ganz Schlesien mit seiner deutschen Vergangenheit wiederentdeckt. Der Direktor des Schlesischen Museums hat besonders in Breslau erlebt, dass sich die heutigen polnischen Bewohner zur deutsch geprägten Geschichte ihrer Stadt bekennen und darin eine Brücke sehen, die nach Westen führt und auch eine Verbindung zu Deutschland herstellt. Es gebe ein europäisches Verständnis von Schlesien, das die verschiedenen Elemente der schlesischen Geschichte und alle Nationen, die daran teilhaben, einschließt. Görlitz ist im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden, aber in der DDR hat man für die Erhaltung und die Renovierung der alten Häuser zu wenig getan. Und wenn nicht 1989 die friedliche Revolution gekommen wäre, wäre von den alten Häusern heute wohl nicht mehr viel zu sehen. Denn für bestimmte Bereiche der Stadt waren die Abrisspläne schon ausgearbeitet und es stand schon fest, wo einzelne Häuser und auch ganze Stadtviertel abgerissen werden sollten. 5 Jahre später hätte man da keine Restauratoren bei der Arbeit sehen können, sondern nur Bagger beim Abreißen der alten Häuser aus 500 Jahren europäischer Architekturgeschichte. Jetzt wird dafür gesorgt, dass die Häuser so saniert werden, wie es dem Denkmalschutzgesetz entspricht. Wenn ein Haus renoviert wird, müssen dieselben Farben verwendet werden wie früher. Und bei der Denkmalschutzbehörde achtet man auch darauf, dass nicht irgendwelche Plastikfenster eingesetzt werden, sondern nur solche Fenster, wie man sie früher auch hatte. Aber glücklicherweise sind viele Bauherren dazu bereit, denn sie stecken gerne viel Geld in diese alten Häuser, weil sie erkannt haben, was für Möglichkeiten in dieser Stadt stecken. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 355. Danke.